Lora München, 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Und wieder ist sie da, die Stunde mit der Diktatur des Monetariats. Ich freue mich über jeden Zuhörer, den ich hier begrüßen darf. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Ulrich Seibert, ich bin freischaffender Autor, Betriebswirt und beschäftige mich nun seit einigen Jahren mit dem System des Neoliberalismus. Das Thema heute ist, wie auch der beiden letzten Sendungen, Umverteilung von unten nach oben. Dieses Thema ist deshalb so wichtig, weil es den Kern des Neoliberalismus beschreibt, das, worum es dabei geht. Dabei haben wir zuerst in Teil 1 mit Hilfe eines Repräsentanten von Oxfam das Ausmaß der Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen beleuchtet. Im zweiten Teil, der im Dezember letzten Jahres gesendet wurde, ging es um zwei Grundprinzipien dieser Umverteilung. Zum einen darum, am Beispiel der Agenda 2010 von Rot-Grün zu zeigen, wie neoliberale Politik Arme ärmer und Reiche reicher macht. Ja, das haben die zwei Parteien damals auch ganz ohne die FDP hinbekommen. Dann haben der Wirtschaftsjournalist Dr. Hermanus Pfeiffer und ich einen Blick auf das Prinzip der Privatisierung von Gewinnen einerseits und der Sozialisierung von Verlusten andererseits geworfen und zwei Beispiele herausgegriffen. Die Bankenrettung anlässlich der Finanzkrise 2008 oder die Cum-Ex-Geschäfte, bei denen die Politik sich nur aufgrund massiven öffentlichen Drucks bereit erklärt hat, überhaupt etwas zur Aufklärung dieser kriminellen Machenschaften zu unternehmen. Doch es gibt natürlich weitaus mehr Beispiele dafür, wie Kosten oder Verluste auf die Steuerzahler abgewälzt werden, während die Gewinne in der privaten Hand bleiben. Man denke an die vielen Millionen an Kurzarbeitergeld für Autokonzerne wie BMW. Allein diese Firma hat im Jahr 2020 Kurzarbeitergeld beantragt und erhalten, gleichzeitig aber 1,25 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Daimler gar 1,4 Milliarden. Oder man denke an die Entwicklung der Impfstoffe gegen Corona, die allein die deutsche Bundesregierung sich 750 Millionen Euro kosten ließ. Die Gewinne aus den daraus entstandenen Patenten blieben allerdings ausschließlich in privater Hand. Und die Hersteller hatten, nachdem sie sich eine goldene Nase verdient hatten, nicht mal den Anstand, die Patente freizugeben und auf die Weise dafür zu sorgen, dass weltweit genug preiswerter Impfstoff zur Verfügung steht, um die Infektionsketten zu unterbrechen und das Virus ein für alle Mal loszuwerden. Stattdessen werden weiterhin astronomische Gewinne gemacht, eigentlich nötige Impfungen unterbleiben. Das Virus kann sich weiterhin munter verbreiten und in diesem Zuge mutieren. Und diese Mutationen kommen dann über Reisende wieder zu uns zurück. Unter Umständen müssen dafür neue Impfstoffe entwickelt werden und das goldene Rad wird nochmal angeschoben und dreht sich weiter und weiter. Ein Beispiel, wo Neoliberalismus im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht. Vielleicht seitens der Profiteure nicht absichtlich, doch dass durch diese Politik Menschen sterben, wird zumindest billigend in Kauf genommen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das soll nicht als Appell gegen das Impfen aufgefasst werden. Denn wenn das Gros der einschlägigen Experten sagt, dass Impfen die einzig sichere Lösung darstellt, dann sollten wir das auch tun. Denn eine bessere Instanz als die Wissenschaft haben wir nun mal nicht. Es stellt sich aber die Frage, ob es legitim sein kann, dass Krisen wie die Corona-Krise von großen Marktteilnehmern als Lizenz zum Gelddrucken geh- oder missbraucht werden, während gleichzeitig Abertausende um ihre Existenzgrundlage bangen müssen. Corona hat diese Tendenz noch massiv verschärft. Das ist Neoliberalismus in Reinkultur. Oder man denke an die großen Energieversorger mit ihren AKWs. Die Gewinne aus ihnen, die dürfen sie vereinnahmen. Doch die enormen Kosten für die Entsorgung der Brennstäbe, Die soll schön brav der Steuerzahler übernehmen. Für die fühlen sich die Energieversorger nicht mehr zuständig. Die Liste könnte man endlos fortführen. Eine gewisse Unternehmensgröße vorausgesetzt und immer schön die Drohung mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen und schon spurt die Politik. Sicher, ganz so einfach, wie ich das hier aus Zeitgründen dargestellt habe, sind die Zusammenhänge in der Realität nicht. Aber das Ergebnis ist dennoch eindeutig. Wer schon hat, dem wird gegeben. Wer wenig hat, dem wird genommen. Schluss mit diesem unerfreulichen Thema, kommen wir zu einem anderen, allerdings nicht minder unerfreulichen Thema. Es geht um einen weiteren Mechanismus der Umverteilung von unten nach oben und der wird auch beileibe nicht der letzte sein. Keine Sorge, ich habe noch ein halbes Dutzend davon in petto. Es geht im Folgenden um die Privatisierung der Daseinsvorsorge und es geht übrigens nur um die Großen, denn der Handwerksbetrieb Karl Mustermann und Söhne aus Wanne-Eickel verfügt natürlich nicht über das Kapital, das man braucht, um beispielsweise groß angelegt in öffentliche Infrastruktur zu investieren. Daseinsvorsorge. Da sollte ich vielleicht erstmal den Begriff klären. Mit Daseinsvorsorge bezeichnet man alle staatlichen Leistungen, die in den Katalog der Grundversorgung der Bevölkerung fallen. Also beispielsweise die Strom- und Wasserversorgung, öffentlicher Verkehr, Schwimmbäder, Schulen, Friedhöfe, Krankenversorgung, Polizei, Müllabfuhr etc. etc. Diese Leistungen werden allesamt gebraucht, früher oder später, von einem oder einer jeden, unabhängig davon, ob die oder derjenige nun vermögend ist oder nicht. Das bedeutet, diese Leistungen müssen entweder kostenfrei oder zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob die Erbringung dieser Leistung nun Gewinne abwirft oder nicht. Es geht mit anderen Worten um Leistungen, bei denen Märkte klassischerweise nicht funktionieren. Denn ohne die Aussicht, Gewinne machen zu können, wird kein vernunftbegabter Mensch sich auf eine solche Aktivität dort einlassen. Moment, werdet ihr jetzt vielleicht sagen. Gerade hat der Cyber doch eben behauptet, dass große Firmen eine Privatisierung der Aspekte der Daseinsvorsorge forcieren. Und zwei Sätze später sagt er, dass es dort keine interessanten Märkte gibt. Ja, was denn nun? Diesen scheinbaren Widerspruch will ich gerne aufklären, doch erstmal lasse ich meine sadistische Ader an euch aus, spanne euch noch ein wenig auf die Folter und bringe Musik. Ich habe eine gewisse Freude daran, auch MusikerInnen aus der Region zu spielen, denn es gibt wirklich absolut hochwertige Sachen, die nur leider allzu oft ignoriert werden. Auch das ist übrigens neoliberal, die Konzentration auf das, was große Konzerne zum Mainstream machen. Und nachdem Radio Lora kein Mainstream ist, wollen wir sie feiern, die Musikhelden des Alltags. Der folgende Song hört sich vielleicht nicht nach der hiesigen Region an, denn er ist von der Mike Toole Band. Der Name hört sich very British an, doch Mike Toole lebt gar nicht weit weg von hier und mich verbindet mit ihm eine Geschichte aus meiner Jugend, die aber nicht hierher gehört. Der Song ist auch nicht mehr so ganz taufrisch. Mr. Toole ist heute eher der ruhige, akustische Songwriter, doch in seinen jungen Jahren war er, zumal auf der Bühne, ein richtiger Rocker. Dieser Song hier allerdings gehört auch eher zu den entspannteren. Aus dem Album Just Testing aus dem Jahr 1982 der Song Me, I.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Wie ihr hört, hört ihr Radio Lora und die Sendereihe Die Diktatur des Monetariats. Ich schulde euch noch die Auflösung eines Widerspruchs. Warum steigen große Konzerne in die Privatisierung der Daseinsvorsorge ein, wollen beispielsweise die Wasserversorgung übernehmen oder eröffnen Kliniken, wollen Autobahnen betreiben, die teilweise ganz nebenbei gesagt mit Steuergeldern gebaut wurden, oder den ÖPNV übernehmen, wenn das Gebiet der Daseinsvorsorge doch angeblich kein funktionierender Markt ist, auf dem man verlässliche Gewinne machen kann. Vielleicht ja aus Barmherzigkeit? Der Staat kann, so hört man es oft, ja schließlich nicht mit Geld umgehen. Privatunternehmen aber müssen das können, sonst können sie gleich einpacken. Es ist also doch nur gut, wenn diejenigen, die mit Geld gut umgehen können, die Erbringung solcher Leistungen übernehmen. Und anstatt Steuerzahlergeld zu verplempern, verdienen die auch noch Geld. Hört sich doch absolut super an. Win-win für alle. So gut, dass beispielsweise die FDP nie müde wird, diesen Schmuh endlos wieder zu käuen. Doch ganz so einfach ist es ja nun nicht. Ich möchte es mal aufzeigen anhand eines fiktiven Beispiels des öffentlichen Nahverkehrs. Fiktiv heißt allerdings nicht, dass das nicht passiert. Gerade die Deutsche Bahn AG hat nach ihrer Halbprivatisierung, sie wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, deren Aktien jedoch nach wie vor vom Bund gehalten werden, viele Ressourcen darauf verschwendet, ein Global Player zu werden und versucht, sich lukrative Märkte in vielen Ländern Europas zu sichern, während hierzulande das Streckennetz massiv ausgedünnt wurde und die Erbringung der Leistung...
Hey, Moment, Sie können doch nicht hier so einfach reinkommen. Hey, hier läuft eine Aufnahme. Hey, und was soll das? Was wollen Sie mit einer Knarre? Was? Deutsche Bahn? Hä? 500 Euro? Ja, okay.
Entschuldigung, kurze Studiopanne, da bin ich wieder. Wo war ich? Naja, Deutsche Bahn. Beste Bahn ever. Total pünktlich. Super zuverlässig. Schnellstes Wi-Fi im Zug. Jeder Anschlusszug wird noch erreicht. Sogar der nach Bielefeld. Und so preiswert. Gut, zum Prinzip. Wie gesagt, Leistungserbringer der Daseinsvorsorge erbringen eine Leistung, die politisch vereinbart wird oder wurde. In unserem Beispiel des ÖPNV heißt es konkret, es werden Verbindungen von einer beliebigen Stadt ins Umland organisiert, damit die dortigen Bewohner, auch wenn sie sich kein Auto leisten können, regelmäßig in die Stadt kommen können, um beispielsweise dort einzukaufen, ihrer Arbeit nachzugehen oder städtische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Diese Verbindungen müssen mehrmals täglich hin und zurück gehen, sie sollen auch den abgelegensten Ort einbeziehen und die Fahrkarten sollen für die Einzelfahrt nicht mehr als, sagen wir, 3 Euro kosten. Das ist, wie gesagt, eine politische Vorgabe. Der städtische Verkehrsbetrieb macht sich an die Arbeit, Fahrpläne werden ausgearbeitet, Busse bestellt oder gemietet und unser Verkehrsbetrieb schreibt kurz darauf Verluste. Nicht ganz unerwartet, denn viele Fahrten, gerade in bevölkerungsarme Gegenden, finden oftmals weitgehend leer statt. Jetzt sind die Bürger empört. Vor allem diejenigen, die auf den ÖPNV gar nicht angewiesen sind. Von Verschwendung von Steuergeld ist die Rede, von behördlichem Versagen und davon, dass die Behörden eben nicht mit Geld umgehen könnten. Und man beschließt, eine Konzession für einen Privatunternehmer auszuschreiben. Die können doch das alles viel besser. Gemacht, getan. Ein neuer Busunternehmer fährt nun die Strecken. Und der strukturiert erstmal kräftig um. Muss er auch. Denn wenn der Verluste schreibt, steigt ihm die Bank aufs Dach und pfändet seine noch nicht abbezahlten Busse. Er sieht sich also die Auslastungsgrade an und beschließt, seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die gut frequentierten Strecken zu verlegen. Er bedient vor allem die morgendlich und abendlichen Pendler. Jedenfalls auf den Strecken, auf denen es genügend davon gibt, um einen Bus voll zu bekommen. Strecken mit geringer Auslastung werden entweder gleich ganz gestrichen oder massiv ausgedünnt. Eine abgehende Verbindung in der Früh und eine ankommende abends muss dann halt gegebenenfalls reichen. Betriebswirtschaftlich macht so etwas absolut Sinn, keine Frage. Doch die Leistung, die nötig ist, um die abseits wohnenden Menschen zu versorgen, wird damit eben nur noch sehr eingeschränkt bis gar nicht mehr erbracht. Damit gibt es 3 Möglichkeiten, wie die Politik darauf reagieren kann. Entweder man macht die Leistung für das Privatunternehmen betriebswirtschaftlich interessant, indem man sie bezuschusst, also Geld aus Steuermitteln in die Privatwirtschaft pumpt. Oder die Behörden erbringen sie mit ihrem eigenen Fuhrpark. Damit steigen die Verluste aber massiv an, denn die lukrativen Strecken bedienen nun die privaten und schöpfen damit den Rahmen ab, den die öffentlich-rechtlichen Verkehrsbetriebe gut gebrauchen könnten, um die wenig befahrenen Strecken mittels Mischkalkulation quasi quer zu subventionieren. Oder aber die betroffene Bevölkerung muss auf die politisch vereinbarte Leistung schlichtweg verzichten. Bei jeder dieser Möglichkeiten verliert die Allgemeinheit und private Anbieter gewinnen. In solchen Geschäftsfeldern wird dann der Rahmen von privaten Anbietern abgeschöpft. Das, was wenig rentabel ist, wird einfach gestrichen oder öffentlich-rechtliche Anbieter müssen die Leistung verlustreich erbringen. Was natürlich scheinbar nachweist, dass die Öffentlich-Rechtlichen nun wirklich nicht mit Geld umgehen können, denn die schreiben ja dicke rote Zahlen, während die private Konkurrenz nebenan Gewinne macht. Tja, so kann mit der Privatisierung der Daseinsvorsorge Geld von der Allgemeinheit in private Kassen gespült werden und die Menschen lieben es. Dazu noch ein Zitat aus einem anderen Bereich der Daseinsvorsorge. Es stammt aus dem Deutschen Ärzteblatt aus dem Jahr 1997 und es heißt dort:
Das im Gesundheitssystem erbrachte Leistungsspektrum orientiert sich primär, völlig zu Recht, an den wirtschaftlichen Überlebenschancen der Leistungserbringer und nicht an den Bedürfnissen der Leistungsnehmer.
Schöner kann man das gar nicht ausdrücken, dass der Patient bzw. seine Bedürfnisse zu einer am Markt handelbaren Ware geworden ist, oder? Über dieses Thema ließe sich zu allen Sektionen der Daseinsvorsorge noch enorm viel sagen, doch wir haben noch ein paar andere Umverteilungsmechanismen abzuarbeiten. Daher nur als theoretisch abgeleitetes Fazit, dass sich in der Praxis immer wieder bestätigt hat, dass viele Staaten begonnen haben, Privatisierungen im Bereich der Daseinsvorsorge wieder zurückzudrängen. Privatisierungen führen in der Regel dazu, dass die Unternehmen davon profitieren, auf Kosten der Allgemeinheit. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Politik des billigen Geldes. Eine weitere Form der Umverteilung von unten nach oben, jedenfalls im momentan gegebenen Kontext. Zins und Zinseszins, das ist der Hauch des Bösen, die Wurzel alles Übels, bekommen wir oft zu hören. Leute, die womöglich nicht mal selbst arbeiten, verleihen ihr Geld an solche, die es brauchen, die damit arbeiten und etwas erschaffen. Die Kosten für die Zinsen würden dann auf die Preise, die die Verbraucher bezahlen, aufgeschlagen und somit käme es zu einer steten Umverteilung von unten nach oben zu denen, die ohnehin schon so viel Kapital hätten. Ein prominenter Vertreter dieser Lehre war beispielsweise der Kabarettist Volker Pispers, den ich übrigens ansonsten sehr schätze. Dabei hat Zins und Zinseszins mit Kapitalismus und dessen Ausbeutungsmechanismen gar nichts zu tun, nicht das Geringste. Natürlich lässt sich der eben beschriebene Umverteilungseffekt nicht abstreiten, aber der liegt nicht in der Natur des Kapitalismus oder der Zinsen per se begründet, sondern in der Tatsache, dass Vermögen, oder nennen wir es Kapital, höchst ungleich verteilt ist. Zinsen wurden bereits 2400 Jahre vor Christus bei den Sumerern nachgewiesen, Jahrtausende also vor dem Kapitalismus. In vielen Kulturkreisen und Religionen galt oder gilt es als unmoralisch und verwerflich, Zinsen zu verlangen, in der Kirche zeitweise und im Islam. Auch die Tora verbietet es, Zinsen zu nehmen, außer von Nichtjuden. Auch im Nationalsozialismus war eine der ideologischen Vorgaben der NSDAP die sogenannte, in Anführungsstrichen, Brechung der jüdischen Zinsknechtschaft. Kein Wunder, dass Zinsen noch heute etwas ähnlich Anrüchiges anhaftet wie dem öffentlichen Abspielen eines Helene Fischer-Songs. Und doch, wenn man die vermeintlich moralischen und ideologischen bzw. Glaubensfragen einmal beiseite lässt, sind Zinsen nicht nur logisch, sondern für ein Funktionieren von Geldwirtschaft auch essentiell nötig. Zinsen bestehen aus zwei Komponenten. Der erste Komponente ist der Preis für das Leihen von Geld, eine Art Miete, wie bei einer Wohnung. Ich brauche eine Wohnung, besitze aber leider keine, muss mir also eine mieten und dafür den Mietzins bezahlen. Ist exakt dasselbe wie beim Geld, nur weniger verpönt, jedenfalls wenn die Miete nicht überhöht ist. Die zweite Komponente ist der Risikozuschlag. Wer Geld braucht, braucht es, um es auszugeben. Vielleicht kauft der Kreditnehmer einen Gegenstand davon, beispielsweise eine Wohnung. Vielleicht investiert er es in Aktien oder ein eigenes Unternehmen. Oder er haut es auf den Putz, um einen besonderen Menschen zu beeindrucken. Im ersten der drei Fälle wurde für das Geld ein Wertgegenstand erworben. Sollte der Kreditnehmer den Kredit also nicht zurückzahlen können, hat der Kreditgeber im Zuge der Sicherheitenstellung direkten Zugriff auf beispielsweise die Immobilie. Das Risiko ist für ihn überschaubar. Im zweiten Fall, Aktien oder eine andere Unternehmensbeteiligung, besteht die Gefahr, dass das Investment in die Hose geht. Dass das investierte Geld mit anderen Worten ganz oder teilweise verloren geht. Das haben beispielsweise während der Finanzkrise 2008 viele Anleger zu spüren bekommen. Das Risiko ist schon etwas höher als bei der Immobilie. Im letzten Fall, Kreditnehmer hat kein nennenswertes eigenes Einkommen und will das Geld, nennen wir es mal, unproduktiv verwenden, ist das Risiko, dass der Kredit zurückgezahlt werden kann, relativ hoch. Und je nach Höhe des Risikos steigt die Gefahr des Kreditgebers, das Geld, das er verliehen hat, ganz oder teilweise abschreiben zu müssen. Das nennt man Ausfallrisiko. Und je höher dieses Risiko eingeschätzt wird, desto höher der Zuschlag auf den Zins, den der Kreditgeber verlangt. Aber kommen wir zurück zum Basispreis für das Ausleihen von Geld. Warum können wir es nicht einfach demjenigen geben, der es braucht? Weil wir in einer Marktwirtschaft leben. Weil wir so frei sind, Transaktionen nach unserem eigenen Gusto vorzunehmen. Wir kaufen Leistungen oder Dinge, die wir brauchen oder haben wollen und geben dafür Geld. Diese Leistungen oder Dinge haben einen bestimmten Wert. Und damit das Geld als Zahlungsmittel, also als Gegenleistung, akzeptiert wird, muss es daher ebenfalls einen Wert haben. Wenn Geld keinen Wert hätte, also wertlos wäre, würde es niemand im Tausch gegen etwas Wertvolles akzeptieren. Damit würden Transaktionen sehr schwierig werden. Wir müssten zurück zur klassischen Tauschwirtschaft oder in die Planwirtschaft. Und selbst das schützt uns nicht vor Marktmechanismen, falls unsere Volkswirtschaft Dinge aus dem Ausland importieren muss, um funktionieren zu können. Noch ein Wort zum Zinseszins, den vor allem die Fans von Dagobert Duck schon seit der Kindheit kennen. Auch der ist kein Teufelswerk. Zinseszins bedeutet lediglich, dass auf Zinsen wiederum Zinsen erhoben werden. Das passiert aber nur, wenn die vereinbarten Zinsen nicht an den Kreditgeber bezahlt werden, wenn sie also gestundet werden. In dem Fall steigt der Kreditbetrag an und das wiederum bedingt, dass die Zinsabrechnung höher ausfällt. Das passiert zum Beispiel auch bei einem Sparbuch. Wir leihen der Bank Geld, wenn wir es auf ein Sparkonto einzahlen. Am Ende des Jahres bekommen wir eine Zinsgutschrift. Nehmen wir an, wir zahlen am 1. Januar 100 Euro ein und bekommen dafür, ein realistischer Wert aus längst vergangenen Tagen, 2% Zinsen. Dann wird uns am 31.12. desselben Jahres ein Betrag von 2 Euro als Zinsgut geschrieben. Wenn wir diese Zinsgutschrift aber nicht abheben, sondern auf dem Konto liegen lassen, leihen wir der Bank ab dem 1. Januar des Folgejahres mehr Geld als im Jahr zuvor, nämlich 102 Euro. Und damit muss die Bank auch höhere Zinsen an uns zahlen, nicht prozentual wohlgemerkt, sondern absolut. Wenn sie weiterhin 2% Zinsen zahlt, dann werden jetzt nicht 2% von 100 Euro, sondern 2% von 102 Euro, also 2 Euro und 4 Cent fällig. Diese 4 Cent sind der Zinseszins. Und der kann sich mit der Zeit läppern. Nach 10 Jahren werden aus den 100 Euro, vorausgesetzt das Guthaben wird nicht angerührt und der Zinssatz bliebe stabil, 121,90 Euro. Das hört sich jetzt nach einer guten Methode zur einfachen Geldvermehrung an, ist aber bei solchen Zinssätzen nicht der Fall, denn bei einer jährlichen Inflationsrate von 2% entspricht die Verzinsung exakt der fortschreitenden Geldentwertung. Der Anleger hat nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Wir kommen später auf das Beispiel zurück. Damit Geld einen Wert hat, muss es zum einen vergleichsweise knapp sein. Es kann also nicht ein jeder einfach so Geld in beliebiger Menge haben. Das würde aber geschehen, wenn jeder Geld einfach so bekommen könnte, wenn es mit anderen Worten kostenlos frei verfügbar zu bekommen wäre. Es zu bekommen, kostet daher einen Preis. Die eigene Arbeitskraft beispielsweise. Oder der Zins und die Verpflichtung, den geliehenen Betrag später zurückzuzahlen. Auch der Zins ist also ein Regulator für den Wert des Geldes. Und die Höhe dieses Preises richtet sich nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Und die Hüter des allgemeinen Zinsniveaus sind die Zentralbanken, hier in Europa die EZB. Deren Hauptjob ist es, dafür zu sorgen, dass der Wert des Geldes im Wesentlichen stabil bleibt. Wenn das misslingt und der Wert des Geldes sinkt, sprechen wir von Inflation. Und wenn die Inflation erst einmal außer Kontrolle gerät, dann bekommen sehr viele Menschen ein ernsthaftes Problem. In vielen Ländern kennen die Bewohner das Problem noch heute. Hierzulande sei auf das Jahr 1923 verwiesen, als die damalige Hyperinflation infolge des Ersten Weltkriegs das Banken- und Wirtschaftssystem zusammenbrechen ließ. Ob die EZB ihre Aufgabe nun gut oder eher suboptimal erledigt, will ich an dieser Stelle nicht erörtern. Die EZB ist gehalten, sich an den aktuellen Erkenntnissen der Volkswirtschaftslehre zu orientieren. Und da gibt es eine Reihe unterschiedlichster Theorien, einige etwas sozialer als andere, einige etwas marktradikaler als andere. Ein kleiner Hinweis nur, die letzten Vorstände der EZB gehörten samt und sonders dem straff neoliberalen Lager an. Ihre Politik kann man durchaus als die Politik des billigen Geldes bezeichnen. Erfunden haben sie die allerdings nicht, sie sind darin den Vorgaben der FED, der US-amerikanischen Notenbank, gefolgt. Doch bevor wir uns ansehen, wie genau die Politik des billigen Geldes sich auf die Umverteilung von unten nach oben auswirkt, gibt es erst einmal Musik. Von Helene Fischer, nein, Spaß. Was würde zum Thema besser passen als die Dire Straits? Zusammen mit Sting, Money for Nothing aus dem Jahr 1985.
Hallo München, aufgewacht!
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie sollen gefährliche politische Ansichten haben.
Sie lügen doch wie gedruckt, die Slogan.
Lora München auf der 92.4.
Sie lügen doch!
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Willkommen zurück in der Diktatur des Monetariats. Wir haben die Frage im Raum stehen lassen, warum die auf Geldwertstabilität angelegte Politik der EZB zur Umverteilung von unten nach oben führen könnte. Als erstes, die EZB setzt die Höhe des Leitzinses fest. Die Leitzinssätze, muss man sagen, denn es gibt heute drei davon. Den Einlagesatz, mit dem Gelder vergütet werden, die Banken bei der EZB deponieren. Den Spitzenrefinanzierungssatz, für den Banken sich sehr kurzfristig, innerhalb weniger Stunden, Liquidität beschaffen können. Und, der wichtigste von allen, der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem Banken sich standardmäßig refinanzieren. Die Zinsen, die die Banken bezahlen, zum Beispiel für Spareinlagen, aber auch die Zinsen, die sie von ihren Geschäftspartnern verlangen, orientieren sich an diesen Leitzinssätzen. Mittels dieser Zinshöhe soll, der Theorie nach, die verfügbare Geldmenge genauso hoch gehalten werden, dass die Inflation die 2%-Marke bestenfalls kurzfristig über- oder unterschreitet. Über die Theorie dahinter könnte man stundenlang diskutieren, doch darum geht es hier nicht. Wir betrachten hier lediglich die Auswirkungen, jedenfalls soweit sie die Politik des billigen Geldes betreffen. Sehen wir uns mal die Anlegerseite an und greifen wir unser Sparbuchbeispiel von vorhin wieder auf. Wir haben gehört, dass die Anlage eines Geldbetrags zu 2% uns keinen Gewinn bringt, beziehungsweise nur einen nominellen. Und zwar, weil die Inflationsrate im von der EZB anvisierten Idealfall ebenfalls 2% das Geld entsprechend entwertet. Die Zinsen, die unser Anleger von der Bank erhält, sind also lediglich ein Inflationsausgleich. Sie sorgen dafür, dass die Kaufkraft des angelegten Geldes über die Jahre gleich bleibt. Sollte unser Anleger eine gleichsichere Anlage zu, sagen wir, 4% finden, dann würde er damit detto Geld verdienen. Wenn er aber nur noch 1% oder wie heute üblich noch weniger bekommt, verliert er Geld. Denn die Inflation sinkt ja durch das Zinsniveau nicht etwa auch. Momentan liegt sie sogar bei weit über 2%. Wir sind nahe an 5%. Das bedeutet, dass die Anleger Geld verlieren, nicht Geld, um genau zu sein, aber Kaufkraft. Derselbe Betrag ist in ein paar Jahren deutlich weniger wert. Das Vermögen der Anleger schrumpft also, jedenfalls der mittelständischen Kleinanleger, die im Durchschnitt eher kleinere Nettovermögen halten. Was dagegen Leute mit viel Kapital betrifft, also bei einem Warren Buffett beispielsweise, bin ich geneigt, darauf zu wetten, dass der Mann garantiert kein Sparbuch besitzt. Reiche Leute machen keine sicheren Anlagen wie Sparbücher oder Bundesschatzbriefe. Denen stehen andere Anlageformen zur Verfügung, Immobilien, Wert- oder Kunstgegenstände. Einen Original-Dali zu besitzen ist eine todsichere Geldanlage, doch leider keine, die euch oder mir offen stünde. Auch können wir nicht mal soeben eine Häuserzeile im Zentrum Münchens erwerben. Aktien könnten wir kaufen, klar. Langfristig sind Aktien oder auch Aktienfonds eigentlich immer ein Geschäft mit Renditen regelmäßig über der Inflationsrate. Was kann mit Aktien also schiefgehen? So einiges. Man kann beispielsweise die falschen Aktien oder Aktienfonds kaufen, diejenigen, die Verluste einfahren anstatt Gewinne. Wer das vermeiden möchte, muss sich intensiv in die Geschäftslage der gehaltenen Firmen einarbeiten. Er muss zum Experten werden, damit er sozusagen das Gras wachsen hört, möglichst bevor die anderen Experten im Finanzsektor es wachsen hören. Er muss blitzschnell reagieren können. Wer erst abends nach Feierabend hört, dass etwas geschehen ist, das seine Aktien einbrechen lässt, dem bleibt nur noch zu trauern, denn die Profi-Finanzmarktakteure haben längst ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Oder er kann hoffen, dass das nur ein kleines Zwischentief ist und dass es bald wieder ungebremst nach oben geht. Nur ist das Prinzip Hoffnung in der Wirtschaft eher mit Verlusten behaftet. Oder schlimmer, der ganze Börsenindex gibt nach. Ist im Prinzip kein Problem. Das gibt sich mittelfristig schon wieder. Aber wer just in dieser Zeit, in der Zeit eines Crashs, Liquidität braucht, also Aktien verkaufen muss, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, der wird in solchen Zeiten Verluste realisieren. Ebenso wird Verluste realisieren, wer bei einem Absturz seiner Papiere nicht die Nerven behält. Wer eine Aktie hat, deren Kurs seit dem Ankauf um 40% gefallen ist und weiterfällt, der zieht leicht mal die Reißleine, um nicht alles zu verlieren, und verliert gerade dadurch. Wenn er seine Papiere dagegen gehalten hätte, wären die vielleicht, genau weiß man das ja nie, wieder gestiegen. Die Verluste wären ausgeglichen worden und damit niemals realisiert. Aktien sind also nichts für Leute, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Liquidität angewiesen sind oder darauf, dass ihr Geld sicher angelegt ist. Das kann mit Aktien funktionieren, kann aber auch furchtbar in die Hose gehen. Man muss schon über ausreichend Spielgeld verfügen und genug anderes Vermögen in der Hinterhand haben, um Krisen auf den Aktienmärkten unbeschadet aussitzen zu können. Eine Rente auf Aktienbasis, wie die FDP oder ein Friedrich Merz sie plant, ist also mit Verlaub hanebüchener Unfug, der bestimmt einige Leuten an den Finanzmärkten vor Freude tanzen lassen wird, sicherlich aber nicht die betroffenen Anleger, sobald sie merken, worauf sie sich eingelassen haben. Kommen wir zurück zu unserem Kleinanleger. Bei den sicheren Anlagen verliert er Geld durch die niedrige Zinspolitik. Rein auf Aktien und andere spekulative Anlageformen zu setzen, verbietet sich, denn dadurch kann er viel Geld in den Sand setzen, viel mehr, als er sich leisten kann. Er verliert, wenn er nur ein kleines Vermögen hat, quasi in jedem Fall. Gewinner sind diejenigen, die sich das Halten von Aktien, Aktienfonds und anderen Finanzmarktprodukten leisten können. Jedenfalls, solange die Finanzmärkte nicht wieder zusammenbrechen. Denn von den niedrigen Fremdkapitalzinsen profitieren die Firmen. Sie weisen dadurch im Vergleich zu Jahren mit normal hohen Zinsen höhere Gewinne aus, weil sie ja niedrigere Zinsen bezahlen müssen. Dadurch steigen entweder die Ausschüttung an die sogenannten Shareholder, also die Aktionäre, oder diese realisieren Kursgewinne. Wie gesagt, Aktien rentieren sich generell schon, wenn man sich das implizierte Risiko leisten kann. Aber, werden aufmerksame Hörer jetzt einwenden, auch Arme können doch von den niedrigen Zinsen profitieren. Sie könnten sich eine Wohnung kaufen, würden für das nötige Kapital ganz niedrige Zinsen zahlen, haben die Chance, im Gegenzug ganz hohe Mietzahlungen zu kassieren und im Prinzip bezahlt sich die Immobilie auf die Weise ganz von selbst. Nee, nicht wirklich. Zum einen ist der Immobilienmarkt ausgelutscht, kaum jemand verkauft und wenn, dann zu völlig überteuerten Preisen. Zum zweiten kann jemand, der kein nennenswertes Eigenkapital hat, zwar unter Umständen eine 100% Finanzierung bekommen, das geht. Auf der liegt aber dann auch ein hoher Risikozuschlag. Das bedeutet, dass seine Zinsen dann doch wieder nicht so niedrig sind. Gerade bei ärmeren Leuten sind beispielsweise die Kontokorrentzinsen auf dem Girokonto nach wie vor unverändert hoch, selbst bei den heutigen Leitzinsen oft über 10%, trotz der Tatsache, dass der Hauptrefinanzierungssatz der Bank bei 0% liegt. Ärmere Leute können aus den niedrigen Zinsen also keinen Profit ziehen. Fassen wir die Situation zusammen. Leute mit kleinen Vermögen verlieren, Leute mit großen Vermögen gewinnen. Und genau das nennt sich Umverteilung von unten nach oben. Aber es könnte noch schlimmer sein und es wird noch schlimmer kommen, falls die Pläne gewisser Wirtschaftsgrößen, das Bargeld abzuschaffen, Erfolg haben. Man stelle sich vor, es gäbe kein Bargeld mehr. Man kann nur noch mit Karte zahlen, das Geld liegt auf Bankkonten. Und dann passiert genau das, was in den letzten Jahren geschehen ist. Die EZB verhängt Strafzinsen für deponiertes Geld. Wenn das jetzt geschieht und die Banken geben diese Strafzinsen weiter, was viele bereits getan haben, bei angelegten Geldern über einen bestimmten Betrag, dann müssen sie momentan damit rechnen, dass die Kunden ihr Geld einfach abheben und zu Hause deponieren. Abgesehen von einem gewissen Sicherheitsrisiko verlieren die Kunden damit kein Geld, nur Kaufkraft, wie gesagt. Auch den Banken geht Geld durch die Lappen, denn Geld vom Festgeldkonto der Kunden kommt sie immer noch günstiger als der Refinanzierungssatz der EZB. Wenn aber das Bargeld abgeschafft wird, kann niemand sein Geld mehr abheben. Wie ein gut abgestimmtes Team werden in diesem Moment weitgehend alle Banken die Strafzinsen der EZB einfach an ihre Kunden weitergeben. Diese verlieren damit noch mehr Geld und haben keinerlei Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Von dem Problem, dass wir ohne Bargeld vollends zum gläsernen Bürger werden, ganz zu schweigen. Auch hier stellt sich wieder die Frage, für wessen Interessen genau wollen diese Wirtschaftsakteure das Bargeld abschaffen? Wirklich nur für unseren Komfort? Kommen wir für heute zum letzten neoliberalen Umverteilungsmechanismus. Wir hatten bis jetzt das Prinzip Privatisierung von Gewinnen, Sozialisierung von Verlusten kurz angesprochen, dann die Privatisierung von Aspekten der Daseinsvorsorge und deren Übergabe an die freien Märkte. Zuletzt ging es um die Auswirkungen der Politik des billigen Geldes durch die westlichen Zentralbanken. Dieser Vielzahl unterschiedlicher Themen ist es übrigens auch geschuldet, dass ich heute ausnahmsweise keinen Studiogast eingeladen habe, denn Experten sind normalerweise auf ein Thema spezialisiert und fühlen sich in den anderen dann eher unwohl. Der letzte Umverteilungsmechanismus für heute ist auch der offensichtlichste. Es geht um Rabatte bei Steuern und Abgaben für Vermögende. In einer Demokratie gilt der Grundsatz, dass jeder einen Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft zu leisten hat, und zwar entsprechend seiner finanziellen Leistungsfähigkeit. Wer wenig bis gar nichts hat, dem wird der Solidarbeitrag erlassen. Wer gut verdient, soll moderate Steuern und Abgaben bezahlen. Moderat heißt in diesem Fall, dass ihr oder ihm genug bleiben muss, um davon gut leben zu können. Wer sehr hohe Einkommen hat, der soll auch einen entsprechend hohen Beitrag an die Gesellschaft abführen. Das Prinzip erkennt man beispielsweise an den Tarifen der Einkommensteuer. Kleine Einkommen werden durch den Grundfreibetrag ganz freigestellt, bis hinauf zum Spitzensteuersatz für sehr hohe Einkommen. Soweit das rechtsstaatliche Prinzip, und so war das Steuer- und Abgabensystem nach dem Zweiten Weltkrieg auch errichtet worden. Doch ab den 80ern unter der ersten neoliberalen Bundesregierung unter Kanzler Kohl kam es zu einem Paradigmenwechsel. Leistung müsse sich wieder lohnen, hieß es. Gemeint war aber etwas ganz anderes. Hohe Einkünfte sollen weniger mit Steuern und Abgaben belastet werden. Man beachte das Framing, indem man den Solidarbeitrag mit einer schweren Last, einer unerträglichen Bürde gleichsetzt. Und so wurde begonnen, das Solidarprinzip Schritt für Schritt auszuhöhlen. Nicht für die Niedrigverdiener unter uns wohlgemerkt. Das geschah übrigens nicht nur in Deutschland, sondern im Wesentlichen in der gesamten westlichen Welt. So wurde das Steueraufkommen schrittweise verlagert. Erstmal von den direkten Steuern wie der Einkommenssteuer, der Gewerbesteuer oder der Körperschaftssteuer hin zu indirekten Steuern wie der Umsatzsteuer, auch bekannt unter dem Namen Mehrwertsteuer. Die Gewerbekapitalsteuer und die Vermögenssteuer wurden gleich ganz aus dem System gekickt. Die Körperschaftssteuer und die Erbschaftssteuer wurden marginalisiert, allesamt Steuerarten, die die Kapitalstarken betreffen. Dafür wurde die Mehrwertsteuer raufgesetzt. Der Standardsatz von 10% im Jahr 1968 auf 19% heute nahezu verdoppelt. Diese Steuer betrifft den privaten Verbrauch und belastet im Verhältnis Ärmere viel stärker als Reiche. Durch diese Verlagerung haben wir bereits den ersten Umverteilungseffekt von unten nach oben. Aber da kommt schon noch mehr. Nicht nur bei den Steuern, auch bei den Abgaben bekommen Reiche Rabatt. Das nennt man natürlich nicht so, dafür gibt es vornehmere Begriffe. Beitragsbemessungsgrenze. Solche Wortschöpfungen gibt es wohl nur in der deutschen Sprache. Eine Beitragsbemessungsgrenze gibt es für Beiträge zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung und zur Krankenversicherung. Sie besagt, dass nur ein gewisser Höchstsockel des Einkommens zu diesen Abgaben herangezogen wird. Alles, was jemand darüber hinaus verdient, bleibt abgabenfrei. Wer 60.000 Euro pro Monat verdient, zahlt also exakt denselben Beitrag in die Rentenversicherung ein wie jemand, der 7.500 Euro pro Monat bezieht. Das ist ein Rabatt für Gutverdiener. Und wohlgemerkt, diese Abgaben betreffen im Wesentlichen nur die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also Arbeiter und Angestellte, sonst niemanden. Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalvermögen wird kein Rentenbeitrag abgezwackt, nur aus den speziellen Einkünften auf nicht selbstständige Arbeit. Wie viele Superreiche kennen Sie, die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit haben? Man stelle sich vor, wie gut die Rentenkasse aufgestellt wäre, wenn es einerseits nicht nur keine Beitragsbemessungsgrenze gäbe, sondern darüber hinaus auch noch eine Abgabenpflicht für alle Einkunftsarten. So dass auch Reiche in die Rentenversicherung einzahlen müssten, egal ob sie ihr Geld mit der Vermietung von Immobilien oder mit Finanzmarktdilfs verdienen. Aber das ist politisch ganz offensichtlich nicht gewollt. Und stattdessen schwören diverse Politiker, überwiegend aus dem rechten Spektrum, die Bevölkerung schon wieder auf neue Erhöhungen des Renteneintrittsalters ein. Ich nenne das mal beim Namen. Es ist die pure Verarsche, verbreitet, um die Umverteilungsmechanismen nicht aufgeben zu müssen. Das Geld für höhere Renten ist da, man muss es nur abholen bei denen, die es haben. Zurück zu den Steuern. Auch hier hat man den Reichen auf ziemlich unverfrorene Weise Rabatte gewährt. Und ich spreche hier nicht von Steuerschlupflöchern oder Steueroasen und auch nicht von Steuerhinterziehung, gegen die die letzten Bundesregierungen, sagen wir mal, eher zaghaft vorgegangen sind. Nein, ich spreche von der ganz legalen, politisch bewusst gestalteten Kapitalertragsteuer, auch unter dem Namen Abgeltungssteuer bekannt. Mit der wurde nämlich eine Sonderregelung für Reiche geschaffen, denen man bewusst niedrigere Steuersätze angeboten hat, damit die ihr Geld nicht heimlich in Aktenkoffer nach Liechtenstein bringen. Diese Abgeltungssteuer betrifft ausschließlich Einkünfte aus Kapitalvermögen, Zinsen, Dividenden oder Spekulationsgeschäfte. Das sind die Haupteinkunftsarten der Reichen und Superreichen. Wundert sich wer? Von derlei Einkünften werden bei der Auszahlung 25%, momentan noch plus Solidaritätszuschlag, einbehalten und an die Finanzkasse abgeführt. Damit ist deren Steuerschuld auf die besagten Einkünfte pauschal abgegolten, daher der Begriff Abgeltungssteuer. Vom Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer, die dann für alle anderen Einkunftsarten gilt, keine Rede mehr. Fazit: Das aktuelle Steuer- und Abgabenrecht verhöhnt das Leistungsfähigkeitsprinzip. Wer arm ist, kann nichts zahlen. Wer reich ist, muss nichts oder nur verhältnismäßig wenig bezahlen. Somit wird der schrumpfende Mittelstand überproportional für die Kosten des Staatswesens und die Erfüllung der Staatsaufgaben zur Kasse gebeten. Auch eine Form der Umverteilung. Für heute war es das wieder mit Umverteilungsmechanismen im Neoliberalismus. Für die kommende Sendung am 15. Februar 2022, die, falls alles klappt, wieder mit einem Studiogast vonstatten geht, habe ich das Thema Freihandelsabkommen ausgesucht. Man sollte denken, dass es dabei um freien internationalen Handel geht, doch es geht regelmäßig um deutlich mehr, nämlich um, wieder mal, um Umverteilung von unten, na, wohin? Und um Demokratieabbau, respektive Umgehung des demokratischen Apparats. Mit einem schönen Gruß von Jeffrey Osborne aus dem Jahr 1983 verabschiede ich mich für heute von euch. Soweit es Radio LoRa betrifft, sollte es dagegen besser heißen, bleibt dran. Stay with me tonight. Jeffrey Osborne.